Hallo und herzlich willkommen zu Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. In dieser Podcast-Reihe erfahren Sie von hochkarätigen Experten, was die Märkte bewegt und die Anleger interessiert.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Podcast-Reihe Marktanalysen und Gespräche bei Julius Bär. Schön, dass Sie wieder zuhören. Mein Name ist Martina Kaut und ich arbeite im Investment Communications Team. Heute darf ich mal wieder unseren Leiter Aktienresearch Philipp Lienhardt bei mir begrüßen, um mehr über seine Einschätzung der Aktienmärkte zu erfahren. Hallo Philipp.
Hallo Martina.
Ja Philipp, ich befrage dich ja in regelmäßigen Abständen über eure bevorzugten Länder und Sektoren. Aber heute haben wir einen ganz bestimmten Anlass für unser Gespräch, da euer Team gerade die gesamte Aktienselektion überarbeitet hat. Kannst du unseren Zuhörern kurz erklären, was ihr genau gemacht habt?
Ja, genau, Martina. Wie du weißt, decken wir hier im Team in Zürich sehr viele Aktien ab. Tatsächlich decken Sektorspezialisten und dazu auch ich, also eigentlich 7, fast 340 Unternehmen in allen 11 Sektoren ab. Daher ist es neben der Betrachtung der Entwicklung einzelner Unternehmen natürlich auch wichtig, die Zusammenhänge zu erkennen und zu sehen, welche wichtigen Treiber in den einzelnen Sektoren oder auch Teilsektoren liegen und wo der Fokus des Marktes derzeit liegt. Dies ist auch für unsere Kunden natürlich sehr wertvoll, da sie besser verstehen können, warum wir eine bestimmte Sicht auf ein Unternehmen haben. Und in vielen Fällen spielen eben auch diese wichtigen Branchentreiber eine Rolle, also nicht nur das Unternehmen selber, sondern wirklich auch, wie das Umfeld in der Branche ist. Und darum ist es sehr wichtig, diese Zusammenhänge zu erklären. Und aus diesem Grund haben wir vor einigen Jahren beschlossen, diesen Prozess etwas stärker zu strukturieren und wirklich Zeit auch als Team und individuell zu verbringen, diese Trends zu diskutieren und sie auch zu Papier zu bringen. Und was wahrscheinlich auch sehr nützlich ist, ist, dass wir mit diesem Prozess in Zusammenarbeit mit unseren Aktienstrategen auch ein Ranking von Unternehmen und Sektoren oder auch Teilsektoren erstellen und unseren Einzelaktienempfehlungen damit Struktur und mehr Kontext verleihen können.
Hört sich ja nach einer ganz, ganz umfassenden Analyse an. Und bevor wir uns das jetzt ein bisschen im Detail anschauen, wie sieht denn im Moment die Gesamtwetterlage an, was die Aktienmärkte angeht? Wie schätzen wir es generell ein für dieses Jahr?
Die makroökonomische Landschaft hat sich eigentlich nicht groß verändert seit Jahresbeginn. Die Wirtschaft sowohl in den USA als auch in Europa verlangsamt sich. Das wissen wir, das sehen wir. Aber wir werden höchstwahrscheinlich keine Rezession haben. Bei der Inflation sieht es so aus, sie tendiert in die richtige Richtung, nämlich nach unten. Und das sollte es eigentlich den Zentralbanken auch ermöglichen, die Zinssätze in diesem Jahr zu senken. Derzeit gehen wir davon aus, dass die Fed den Leitzins im Juni um 25 Basispunkte senken wird und die EZB könnte dies sogar schon früher tun. Und die japanische Zentralbank, die geht in die andere Richtung. Da gehen eigentlich die Zinsen hoch. Die eingeführte Negativzinspolitik von 2016 wurde jetzt nun aufgehoben. Der Grund dafür besteht in erster Linie natürlich wegen der steigenden und nicht sinkenden Inflation dort. Wir haben eine positive Einschätzung des japanischen Aktienmarktes, aber weniger wirklich wegen diesen Zinsänderungen, sondern mehr wegen der Transformation, die in der Unternehmenswelt stattfindet. Und um unsere Sicht auf Asien abzurunden, auch der indische Markt gefällt uns weiterhin. Zu den wichtigsten Treibern dafür gehören das Bevölkerungswachstum mit einer starken Erwerbsbevölkerung, Anzeichen einer Belebung des privaten Investitionszyklus und dann auch erhöhte inländische Nachfrage an den Aktienmärkten. Und was den Investmentstil betrifft, bleiben wir derzeit bei unserer Präferenz für Wachstumsaktien und Qualitätsaktien, die sich in diesem Umfeld, wo sich die Wirtschaft verlangsamt und die Anleihenrenditen zurückkommen, weiterhin gut entwickeln dürften. Allerdings muss ich hier hinzufügen, Martina, dass sich Wachstumsaktien als Strategie äußerst gut entwickelt haben und wir in den kommenden Wochen und Monaten möglicherweise zu einer Strategiewende, zu einer Stilwende kommen könnten.
Da frage ich dann später noch mal etwas genauer nach. Aber jetzt noch mal um bei den Ländern zu bleiben. Habe ich hier richtig verstanden, in den entwickelten Märkten, also in den Industrieländern, präferieren wir eher die Länder außerhalb Europas? Also du hast jetzt Europa nicht genannt eben. Außer der Schweiz, die nimmt ja eine Sonderstellung ein.
Ja, genau, Martina. Das ist so, wir bevorzugen weiterhin die USA. Aus wirtschaftlicher Sicht sehen wir in den USA mehr Potenzial, was sich auch in einem höheren Genuinwachstum der Unternehmen niederschlagen dürfte. Und außerdem ist der US-Markt eben auch stärker auf Wachstumsaktien ausgerichtet, also insbesondere im Informationstechnologie- und Kommunikationssektor, was auch eben diese Strategie widerspiegelt. Und wie ich bereits sagte, könnte sich dies in den kommenden Wochen und Monaten ändern, da wir beginnen, die Talsohle des Konjunkturzyklus zu erwarten. Und irgendwann wird es eine Verlagerung geben, wahrscheinlich eine sogenannte Rotation in zyklischere Segmente des Aktienmarktes. Und abschließend möchte ich noch die Schweiz erwähnen. Du hast es auch angesprochen, das ist unser bevorzugter Defensivmarkt. Auch wenn die Aktienentwicklung in letzter Zeit eher enttäuschend war, die Gewinnwachstumserwartungen sind wirklich hoch und der Index sollte auch in diesen Zeiten von wirtschaftlicher Abschwächung eine solide Performance liefern.
Dann lass uns jetzt aber mal eine Stufe tiefer schauen. Ich habe eure Analysen gesehen und ihr sprecht da sehr viel auch über die bevorzugten Sektoren etc. Jetzt haben wir zu Beginn des Jahres ja noch eine starke Präferenz gehabt für die Bereiche Kommunikation, Gesundheitswesen und auch Informationstechnologie. Gibt es denn jetzt, nachdem ihr das alles nochmal angeschaut habt, in dieser Hinsicht irgendwelche Änderungen in der Aktienstrategie im Vergleich zu dem, was wir zum Beispiel am Jahresanfang erwartet haben, nachdem wir das jetzt alles in dem Prozess angeschaut habt?
Ja, man muss sagen, dass wir bis jetzt wirklich keine größere Änderung gemacht haben bei diesen Sektoren. Also wir haben weiterhin den Kommunikationssektor auf Übergewichten, obwohl natürlich der Sektor, der hat sehr gut performt. In den letzten 12 Monaten war das wirklich ein Überflieger. Und wahrscheinlich das leicht verdiente Geld ist gemacht. Und es kann eben sein, dass dann mit dieser Rotation dann dieser Sektor nicht mehr unbedingt so attraktiv ist. Aber wir würden bis jetzt sicher dabei bleiben. Und vor allem auch die Bewertungen dieser digitalen Werbegiganten sind immer noch angemessen. Die sind nicht zu hoch und teilweise sogar auch niedrig. Und der zweite Bereich, den uns sehr gefällt und schon lange gefällt, ist eben der Informationstechnologiesektor und dort bevorzugen wir weiterhin Marktführer, die vom laufenden Zyklus für künstliche Intelligenz im Semi-Bereich, im Halbleiterbereich zum Beispiel profitieren. Aber auch bei den Softwareunternehmen sehen wir da Potenzial, diese künstliche Intelligenz in ihre Software einbauen können und somit Mehrwert generieren können für die Kunden. Also wir bleiben wirklich dabei und es ist auch wichtig, diese Marktführer im Portfolio zu haben.
Wenn ich jetzt noch mal kurz nachfragen darf, bei diesen Technologieaktien, man liest ja einiges im Moment oder man hört ja auch Diskussionen über eine angebliche neue IT-Blase. Die Aktien sind sehr hoch bewertet und es gab ja mal das Platzen der Dotcom-Bubble in den 90er oder Ende der 90er Jahren. Da sehen wir keine Parallelen.
Nein, das sehen wir wirklich nicht. Diese Frage, die werden wir häufig gestellt. Es gibt viele Anleger, die diesen Vergleich machen. Wir sehen das wirklich nicht so. Ich glaube, der Vergleich ist relativ schwach. Und zwar gibt es 2 Hauptgründe. Der erste Grund ist die Bewertung. Die aktuelle Bewertung dieser Mega-Cap-Technologie-Aktien ist immer noch ein Bruchteil der Bewertungen, die wir sahen während dem Dotcom oder während der Dotcom-Blase. Da sind wir weit davon entfernt. Und wahrscheinlich noch wichtiger, die Unternehmen, die jetzt führend sind, die sind hochprofitabel. Also es ist nicht nur Umsatz, der steigt, der wächst, sondern auch der Gewinn. Und die Margen, die sind sehr hoch und der Cashflow, den die Firmen generieren, ist sehr hoch. Also ich glaube, dieser Vergleich, der
ja, ich glaube, das ist ja eigentlich auch sehr einleuchtend und relativ schnell erklärt. Jetzt habe ich dich eben unterbrochen und wir haben den dritten Bereich noch nicht angesprochen von den bevorzugten Branchen, also das Gesundheitswesen. Diesen Sektor übergewichten wir ja schon sehr lange. 2023 war kein besonders gutes Jahr. Wie sieht es 2024 aus? Es geht aufwärts.
Genau, das ist der defensive Sektor oder unser bevorzugter defensiven Sektor. Der hat nicht unbedingt sehr gut performt letztes Jahr, obwohl man muss sagen, gewisse Unternehmen darin, gewisse Aktien, die
haben wir auch schon drüber gesprochen.
Die haben sehr gut performt, genau. Und das wäre zum Beispiel auch führende Hersteller von Adipositas-Medikamenten, also Medikamente, Behandlungen gegen
Fett. Wir mal sogar einen separaten Podcast
dazu. Genau, genau. Und da geht es wirklich weit. Also die Unternehmen, die sind sehr, sehr gut aufgestellt und haben sehr hohes Wachstum, Umsatz- und Gewinnwachstum. Andere Bereiche, die haben nicht so gut performt, aber wir bleiben jetzt dabei. Wir sehen auch die Bewertung, die ist nicht sehr hoch. Was wir auch mögen im Gesundheitssektor ist die MedTech-Branche. Da sehen wir wirklich, das Wachstum kommt zurück bei neuen Produkten, die eingeführt werden. Und die Firmen sind eigentlich auch relativ gut aufgestellt. Wo wir weiterhin vorsichtig sind, ist bei sogenannten Managed Care Unternehmen. Die haben enttäuscht im vierten Quartal auch, vierten Quartal 2023. Und auch der Ausblick für das 2024 war eher verhalten. Und dann das letzte Segment, Biotech. Dieser Bereich könnte profitieren von den Zinssenkungen. Und auch da könnte es sein, dass ein bisschen mehr Musik in den Sektor kommt, in diesen Teilsektor.
Okay, vielen Dank für den Überblick über diese Sektoren. Jetzt will ich doch noch mal kurz über den Aktienstil sprechen, den wir bevorzugen. Du hast schon über Qualitäts- und Wachstumsaktien gesprochen und die Sektoren passen ja, soweit ich das verstanden habe, in diese Kategorien. Hast du eben so angetönt, dass wir überlegen, ob man auch immer mehr zyklische Titel hinzufügen könnte? Also man liest ja auch ein bisschen was über die Rotation in den doch eher zyklischeren Sektor mit der Erholung der Wirtschaft. Wo stehen wir da? Also du hast es eben so angedeutet, das schauen wir uns wirklich an im Moment.
Ja, genau, das schauen wir uns genau an. Wir sind noch nicht ganz bereit, da wirklich voll reinzugehen, aber der Zyklus, der dreht. Also wir sehen diese wahrscheinlich die nächsten paar Wochen, Monaten, dass sich diese Rotation abspielen wird. Und wir haben schon ein paar Teilsegmente ausgewählt, die wir besonders attraktiv finden, wo wir auch denken, da könnte man oder da sollte man sich eigentlich jetzt schon positionieren. Das ist der Bereich zum Beispiel Halbleiter, aber auch die Automobilbranche, Maschinenbau sowie auch Transport.
Ein anderes Beispiel sind auch zyklische Konsumgüter im Luxusbereich, oder? Da sind wir auch schon seit längerem positiv.
Ja, absolut, Martina, da hast du recht. Dieses Segment gefällt uns weiterhin sehr gut. Die Nachfrage nach Luxusuhren und Schmuck und Lederwaren hält sich auf einem sehr hohen Niveau. Und wir haben auch bei den Ausblicken der Unternehmen haben wir gesehen, dass auch das erste Quartal so weiterläuft. Es gibt da ein paar Ausnahmen, es gibt ein paar Unternehmen, die da ein bisschen Probleme haben, aber im Großen und Ganzen, vor allem die führenden Luxusunternehmen, sehen da keine Abschwächung. Und die Bruttomarge ist auch weiterhin sehr, sehr hoch. Die Unternehmen, die haben nicht leiden müssen von der Inflation, das heißt, sie konnten wirklich die Preise erhöhen. Und das andere ist auch, die Produktionskosten sind für die Unternehmen relativ tief. Also die Margen sind immer eigentlich sehr hoch. Also das ist auch ein Bereich, den wir weiterhin bevorzugen.
Aber wie schätzen wir dann im Gegenzug die defensiven Konsumgüter an? Also die Titel jetzt eher aus dem defensiven Bereich, die wir ja auch immer noch empfohlen haben?
Genau, also wie gesagt, wir werden nicht nur auf zyklische Segmente schauen, sondern wir haben auch defensive Bereiche, die wir mögen. Und auch wenn wir dann diese Rotation sehen, kann das gut weitergehen. Also das sind zum Beispiel europäische Verbraucher, die haben eine sehr günstige Bewertung und eigentlich auch strukturelles Wachstum. Und ein anderer Bereich ist sicher auch bei den Nahrungsmittelherstellern. Da gibt es ein paar Unternehmen, die wir mögen, die haben wirklich ein solides Wachstum, das ist nicht sehr hoch, ein paar Prozent pro Jahr, aber relativ stabil. Da sind die Bewertungen noch nicht zu hoch. Also diese Bereiche, die würden wir weiterhin auch selektiv im Portfolio haben.
Ja, wenn ich mir euren Bericht nochmal angeschaut habe oder auch die Aktienselektion, es gibt ja hier und da Teilsektoren, die ihr attraktiv findet, wo ihr aber für den Gesamtsektor nicht unbedingt positiv seid. Also wenn man jetzt die Selektion von euch anschaut, dann findet man hier und da ja auch Subsektoren aus einem Bereich, den ihr eigentlich noch nicht übergewichtet oder den ihr generell nicht übergewichten würdet. Was gibt's denn da noch für weitere Beispiele, die du vielleicht nennen kannst?
Ja, genau. Das ist auch wichtig und wirklich das Resultat von diesem Prozess, dass wir alle Sektoren genauer anschauen und auch immer diese Segmente finden innerhalb von Sektoren, die vielleicht als Ganzes, wie du gesagt hast, nicht so attraktiv sind. Ich würde da nur ein paar erwähnen. Zum Beispiel ein Teil ist, wir haben jetzt gesehen, der Kupferpreis, der steigt. Das hat damit zu tun, dass die Abschwächung in China nicht mehr der dominante Treiber ist, sondern mehr eigentlich der Ausblick für die Kupfernachfrage, getrieben durch die Energiewende. Und da gibt es zum Beispiel Kupferunternehmen, also im Bergbausegment, die attraktiv sind. Ein anderer Teil wäre zum Beispiel Industriegasunternehmen, die auch profitieren von dieser Energiewende und generell auch wirklich gut aufgestellt sind. Abgesehen von den Wohnimmobilien ist wirklich der Bausektor eigentlich ziemlich stark. In den USA wachsen da die Volumen und die Preise auch. In Europa ist es weniger das Volumenwachstum, das positiv überrascht, sondern mehr die Preise. Und auch da sehen wir selektiv Opportunitäten. Und dann, wenn wir den Industriesektor betrachten, der ist wirklich sehr divers, der ist sehr gefächert aufgestellt. Und da sehen wir auch immer wieder strukturelle Wachstumschancen, Unternehmen, die sehr gut positioniert sind, die eine gute Preissetzungsmacht haben. Und eben auch da gibt es selektiv Opportunitäten.
Wir haben jetzt schon über viele Branchen gesprochen, die ihr abdeckt und wo ihr dann auch Empfehlungen abgebt. Ein Thema würde ich gerne noch ansprechen, das wahrscheinlich auch für viele Zuhörer interessant ist. Wie ist eure Einschätzung von Finanzwerten? Wir haben beide Sektoren auf neutral runtergestuft, bevorzugen aber immer noch europäische Bankenwerte. Ist das noch der Fall? Und wie sieht man da jetzt die zu erwartende Performance im vielleicht Bezug auf den zyklischen Wandel?
Absolut, Martina, da hast du recht. Europäische Banken sind weiterhin attraktiv. Die haben hohe Renditen in Form von Aktienrückkäufen und Dividenden. Ob das richtige Segment ist dann, um diese Rotation zu spielen, das wird sich zeigen, weil die europäischen Banken, die haben natürlich jetzt sehr profitiert von den steigenden Zinsen. Das heißt, wenn die Zinsen zurückgehen, das gibt natürlich schon auch Gegenwind für die Banken. Aber eben weiterhin dabei bleiben, wir finden diesen Bereich attraktiv und die Bewertung ist auch da sehr, sehr vernünftig.
Ich denke, da sind wir soweit auch schon durch mit den Themen, die wir anschauen sollten. Habe ich noch irgendwas vergessen, beziehungsweise gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern mit auf den Weg geben möchtest für das Aktienjahr 2024, auch in Bezug auf politische Themen?
Ja, politische Themen, genau. Also die US-Wahlen, das ist natürlich das große Thema.
Wollte ich jetzt so nicht schon wieder ansprechen.
Das ist ein Thema und das wird ein großes Thema sein für die Sommermonate. Wir haben das auch bei uns in den einzelnen Sektoren angeschaut, was das wirklich heißt. Es ist relativ schwierig, den direkten Link zu machen zwischen einer Partei oder einem Parteiprogramm und dann wirklich auch, wie die Unternehmen dann davon betroffen sind. Also wir können da nicht sagen, diese Partei ist besser für diesen Sektor und diese Partei für jenen Sektor. Klar, kurzfristig, da gibt es natürlich gewisse Reaktionen, also zum Beispiel der Öl- und Gassektor profitiert tendenziell von einer republikanischen Partei im Kongress. Aber, und nur um ein Beispiel zu nennen, im ersten Jahr von der Präsidentschaft von Biden war der Öl- und Gassektor der beste Sektor. Und es war nicht getrieben wegen Präsident Biden, sondern es war getrieben, weil der Ölpreis sehr hoch war. Und das wiederum ist nicht politisch getrieben, sondern es ist wirklich makroökonomisch getrieben. Also kommt eine Rezession, kommt keine Rezession, ist viel wichtiger für den Ölpreis als die Politik.
Ich denke, da werden wir sicherlich irgendwann im Laufe des Jahres nochmal drüber sprechen, vielleicht sogar in einem Podcast über genau das Thema. Vielen Dank, Philipp. Immer schön, dich hier zu haben. Vielen Dank fürs Kommen.
Vielen Dank, Martina.
Das war's dann auch schon wieder für heute, liebe Zuhörer. Wir würden uns freuen, wenn Sie beim nächsten Mal wieder reinhören. Und natürlich freuen wir uns auch, wenn Sie diesen Podcast kurz bewerten würden und uns Feedback geben. Vielen Dank für Ihre Zeit und bis zum nächsten Mal.
Das war Marktanalysen und Gespräche von Julius Bär. Abonnieren Sie doch unsere Sendung auf Ihrem Lieblingskanal Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder wo immer Sie mögen. Wenn Sie mehr über Julius Bär, unsere Mitarbeitenden und unsere neuesten Ideen erfahren wollen, besuchen Sie uns auf www.juliusbär.com. Wir freuen uns schon, Sie bald bei unserer nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Haftungsausschluss für Podcasts? Die in diesem Podcast geäußerten Informationen und Meinungen stellen Marketingmaterial dar und sind nicht das Ergebnis einer unabhängigen Finanz- oder Investmentanalyse. Der Inhalt des Podcasts dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt weder ein Angebot noch eine Empfehlung oder eine Aufforderung von oder im Namen von Julius Bär zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, wertpapierbasierten Derivaten oder anderen Produkten oder zur Teilnahme an einer bestimmten Handelsstrategie in einer bestimmten Rechtsordnung dar. Julius Bär übernimmt keine Haftung für Verluste, die aus der Nutzung der Podcast-Inhalte entstehen. Weitere wichtige rechtliche Hinweise finden Sie unter www.juliusbär.com/legal/podcasts.
Starten Sie gut informiert in den Tag. Moving Markets ist ein täglicher Podcast von Julius Bär auf Englisch. Hier erfahren Sie mehr über die Auf- und Abwärtsbewegungen der verschiedenen Anlageklassen, makroökonomische Entwicklungen und unsere Meinung zur Entwicklung der Finanzmärkte. Suchen Sie auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform nach Moving Markets und hören Sie täglich rein.